Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Am 200. Geburtstag Goethes, der vor genau 70 Jahren war, wurde die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung gegründet, die damals zurückgekehrte Exilschriftsteller und Daheimgebliebene versöhnen wollte. Was heute die wichtigsten Aufgaben der Akademie sind, darüber spreche ich gleich mit der Schriftstellerin Katja Lange-Müller und Ernst Osterkamp, der seit 2 Jahren Präsident der Akademie ist. Genau heute, vor 70 Jahren, wurde die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung gegründet, am 200. Geburtstag Goethes. Schon 2 Jahre später vergab die Akademie zum ersten Mal die wohl wichtigste literarische Auszeichnung hier in Deutschland, den Georg-Büchner-Preis, der in diesem Jahr an den Dramatiker und Erzähler Lukas Bärfuß geht. Zur Feier des Tages habe ich gleich 2 Gäste, die Schriftstellerin Katja Lange-Müller. Sie ist seit dem Jahr 2000 Mitglied der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung und bei uns ist auch der Literaturwissenschaftler Ernst Osterkamp, der seit 2 Jahren Präsident der Akademie ist. Herzlich willkommen Ihnen beiden.
Vielen Dank, Frau Gerg.
Danke.
1949 hat sich die Akademie selbst proklamiert in Frankfurt, schon einige Monate vorher. In Hamburg wurde sie aber gegründet. Herr Osterkamp, was war denn die Idee, so kurz nach dem Krieg so etwas zu gründen?
Ich denke, dass da mehrere Faktoren zusammengespielt haben. Erstens musste in der politisch und kulturell unübersichtlichen Situation des Jahres 1949 so etwas gefunden werden wie eine gemeinsame Heimstatt und ein Diskussionsforum für die Schriftsteller. Das Zweite war, dass man ernsthaft darüber nachdachte, die politisch kontaminierte Sprache wieder sprechbar werden zu lassen, dadurch, dass man über ihre Kontamination nachdachte. Es gibt eine Fülle von Wörtern, die einfach nicht mehr benutzbar waren. Selbst solche Worte wie Raum oder Organisation oder Ausrichtung oder Mädel. Ja, das ist für uns heute vollkommen klar, aber darüber musste nachgedacht werden. Und das Dritte ist natürlich eine Reintegration der deutschen Literatur, denn die wichtigsten Autoren, das dürfen wir nicht vergessen, befanden sich im Jahr 1949 vorwiegend noch in Los Angeles. Es wäre eine vordringliche Aufgabe der Akademie gewesen, zu einer raschen Reintegration der Immigranten zu kommen, aber das war ein politisch sehr komplexer Prozess. Wie man zum Beispiel daran erkennen kann, wie lange es gedauert hat, Thomas Mann zum Ehrenmitglied der Akademie werden zu lassen.
Es gab ja damals, ganz am Anfang, waren ja auch DDR-Schriftsteller, also von der späteren DDR dabei. Wie verliefen denn da die Fronten? Also es gab einmal das zwischen den zurückgekehrten Exilschriftstellern, die daheimgebliebenen, dann auch politische Gräben. Wie ist das verlaufen?
Die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung hat sich immer als eine Institution verstanden, die nicht für die Bundesrepublik selbst ausschließlich zuständig war, sondern auch für die Schweizer Literatur, auch für die österreichische Literatur und das heißt auch gleichzeitig für die DDR-Autoren. Und die DDR-Autoren sind in der gesamten Geschichte der Deutschen Akademie bis 1989 auch regelmäßig in ihren bedeutendsten Repräsentanten zugewählt worden. Das ändert aber nichts daran, dass insbesondere in den 50er Jahren die politischen Auseinandersetzungen massiv waren. Und ich glaube auch, aber das wird Katja Lange-Müller sicher besser einschätzen können, dass der politische Druck auf denen, die mit der Akademie zu tun hatten, auf Seiten der DDR gewaltig gewesen ist.
Wie haben Sie das erlebt, Frau Lange-Müller? Sie waren ja bis 1984 in der DDR.
Naja, Moment mal, ich bin Jahrgang 1951, also
haben Sie nicht
mehr
so
ganz
viel
jung, aber da habe ich natürlich nicht so viel mitbekommen davon. Fast meine ganze DDR-Zeit über war ich ja gar nicht Schriftstellerin, sondern Psychiatriekrankenschwester, Schriftsetzerin, das habe ich mal gelernt. Natürlich habe ich mich für Literatur interessiert. Ich wusste auch, dass es eine solche Akademie gibt. Aber diese, sagen wir mal, Feinheiten kann ich nicht so recht beurteilen. Wolfgang Hilbig wurde relativ spät erst Mitglied der Akademie. Und das weiß ich, dass das unter den Ärgernissen, denen er ausgesetzt war, noch das Geringste war.
Was würden Sie sagen, was heute die wesentlichen Aufgaben der Akademie sind?
Es sind mehrere Aufgabenkomplexe, die vor uns stehen und die wir permanent vor Augen haben. Da ist zum einen, wir begleiten die Entwicklung der deutschen Sprache. Wir begleiten sie. Das heißt, wir haben keine normative Absicht. Wir wollen sie nicht normieren, aber wir wollen gucken, was mit der deutschen Sprache, übrigens einem wunderbaren Instrument, geschieht. Und dafür machen wir in den letzten Jahren Sprachberichte. Also zum Beispiel Berichte darüber, wie das Verhältnis der Standardsprache zu den Sondersprachen im Deutschen sich vollzieht. Sprache der Migranten, Sprache des Internet, Anglizismen und so weiter. Von vielen wird das als Bedrohung empfunden. Wir sehen das eher als Bereicherung. Den wenigsten Leuten ist klar, dass wenn ich das Wort klar verwende, ich das lateinische Wort clarus verwende. Ne? Niemand würde sich heute darüber aufregen oder das für ein Fremdwort halten. Der nächste Sprachbericht, an dem wir gerade arbeiten, und das ist ein wirklich ungeheuer drängendes Problem, ist die Situation des Sprachunterrichts in den Schulen.
Absolut. Ich glaube, das ist im Moment tatsächlich vordringlich und vielleicht etwas, dem wir uns noch stärker zuwenden müssen. Denn wir sind die Akademie, deren Kompetenz oder die sich die Kompetenz für die Sprache zuvörderst auf die Fahne geschrieben hat. Also erst Sprache, dann kommt die Dichtung. Aber es ist nicht so ganz einfach, also Einfluss zu nehmen, beispielsweise auf Deutschunterricht an Schulen. Die Akademie hat ja sozusagen keine gesetzgebende Funktion oder die Akademie kann keine Lehrpläne entwickeln oder sowas. Das kann sie natürlich nicht. Sie kann nur als Akademie und vor allem, und das ist vielleicht etwas, was nicht genügend geschieht, über ihre einzelnen Mitglieder, es sind ja viele Sprachwissenschaftler, Linguisten, aber auch Schriftsteller, also die können ja jetzt nicht länger mehr, glaube ich, wenn sie wollen, dass ihre Zunft, ihre Branche noch Leser findet in 20 oder 30 Jahren, dann können die sich ja sozusagen dem Kernproblem, dass, sagen wir mal, 30-40% der Kinder eigentlich bis zum Schulabschluss nicht wirklich kompetent lesen und schreiben lernen, nicht länger verweigern. Ja, das ist, das muss auch Schriftsteller interessieren. Und wer sie nicht interessiert, ist das fahrlässige Ignoranz.
Also hat doch die Akademie auch so eine aufklärerische Funktion, so eine begleitende?
Das sollte jede Akademie haben, denn wir sind ja nicht ein Club älterer Herrschaften, die sich mit sich selbst austauschen. Das wäre, glaube ich, nicht sinnvoll.
Wäre ja lapolar, als Peak in Gelee. Was brauchen wir nicht? Also wir brauchen nicht diese ständige Beschäftigung mit uns selbst.
Nein.
Sie schicken ja auch Büchner-Preisträger Jan Wagner zusammen mit Federico Italiano.
Genau.
Raus in die Welt Lyrik vortragen und verwenden. Ist das eine typische Akademieaktion?
Ich würde gerne vielleicht noch einen Punkt ergänzen. Schulunterricht ist das eine, aber das andere ist jetzt im Zeichen der wachsenden politischen Auseinandersetzung fällt immer das Stichwort, dass gesagt wird, wir stehen vor einer Verrohung der Sprache. Mhm. Und dann würde ich sagen, nein, die Sprache verroht nicht, sondern der politische Diskurs verroht. Die Verrohungen im Internet sind nochmal eine eigene Geschichte. Es ist nicht die Sprache, der man die Schuld geben sollte, sondern den Mentalitäten und den politischen Unwägbarkeiten des gegenwärtigen Diskurses. Und jetzt haben Sie Federico Italiano und Jan Wagner. Die haben ein wunderbares Buch gemacht. Die Grand Tour, ja. Und ich sage immer Grand Tour. Ja. Aber das ist eben das Schöne, dass man das eben doppelt aussprechen kann. Bei der Präsentation dieses Buches wird gewissermaßen eine Grand Tour nachvollzogen, indem dieses Buch mit Autoren aus unterschiedlichen Ländern in 10 Stationen in Europa präsentiert wird.
Zum Beispiel werden Sie in der Casa di Goethe zu Gast sein. Ja. Erlangen, glaube ich, als nächstes, schon am 29.
Anfang September in Belfast. Und zwar deswegen in Belfast, weil die Akademie zusammen mit der S. Fischer Stiftung seit dem Jahre 2012 Debatten über Europa veranstaltet, in denen Intellektuelle, Schriftsteller, Politiker zusammenkommen und über die jeweilige Situation eines Landes in offener Perspektive miteinander diskutieren. Und das nächste Mal wird es zum ersten Mal in Westeuropa sein und das wird Belfast sein. Ich glaube, man kann im Moment keinen besseren Ort für eine politische Debatte über Europa finden und genau dort wird dann abends auch wieder in einer Lesung die Grand Tour präsentiert. Das ist der zweite Punkt, sozusagen europäische Kulturverbindungen und Kulturvermittlung im Ausland. Deshalb sind in der Akademie auch viele Übersetzerinnen und Übersetzer. Und der letzte Punkt erklärt sich auch wiederum aus den Gründungsumständen des Jahres 1949. Es war den Gründungsmitgliedern bewusst, dass eine Vielzahl von Autoren große deutschsprachige Literatur in Deutschland nicht präsent war. Einfach dadurch, dass sie in der Emigration publizieren mussten. Und von daher hat sich die Akademie von Anfang an die Aufgabe gesetzt, große Werke der Literatur, die für den Buchhandel zu kostspielig sind oder wo kein Verleger sich darauf einlässt, in guten Ausgaben der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Und das geschieht im Moment dadurch, dass Autorinnen des 20. Jahrhunderts, Irmgard Keun,
genau.
Riesenerfolg mit drei Bänden, Annette Kolb, Herminia zur Mühlen, wo viele Leute nicht mal den Namen kennen. Und dann auf einmal entdeckt man etwas Großartiges. Und wir können das befördern, die Lektüre dadurch befördern, dass eben durch Stiftungsmittel die Ausgaben dann relativ preisgünstig sind.
Das ist sozusagen Punkt 2 der Aufgaben, die sich die Akademie selbst gestellt hat, vergessene oder marginalisierte Literatur wieder ins Gespräch zu bringen. Dazu sind diese Reihen dann doch sehr geeignet und sie haben auch, glaube ich, einen unterschiedlichen Erfolg. Aber bei Irmgard Keun war es geradezu erstaunlich. Ja. Das ist auch nicht weiter verwunderlich, weil mir leuchtet schon ein, dass man die immer noch und immer wieder lesen kann.
Und der Witz bei uns ist eben der, dass für diese Ausgaben jeweils eine Patronin oder ein Patron zur Verfügung stellt. Also wenn Ingo Schulze oder Ursula Krechel eine solche Ausgabe unter ihr Patronat nehmen, dann wird die Brücke zur Gegenwart geschlagen.
Und was suchen Sie sich aus, Frau Lange-Möller?
Ich bin bisher um sowas noch nicht gebeten worden, aber ich hätte da auch ein paar Kandidaten.
Ja, also her damit.
Ja, damit. Ja, die haben vielleicht zu wenig geschrieben und die Werke, die Gesamtwerke sind vielleicht ein bisschen zu klein. Aber es gibt schon einige Dichter, Schriftsteller auch, die in der ehemaligen DDR aufgewachsen sind und die dann irgendwie entweder zu früh gestorben sind. Ich denke an Figuren wie Georg Seidel. In seiner Freizeit las der angeklagte Märchen oder so. Es gibt schon eine Menge interessante Autoren. Es passiert auch immer wieder, dass Autoren in Vergessenheit geraten, zu Unrecht. Autorinnen selbstverständlich auch. Ne? Da müsste ich, wenn mir eine solche Aufgabe angetragen würde, aber ich glaube, es geht auch umgekehrt. Man kann das dann auch vorschlagen, denke ich. Ne? Das werde ich mal machen.
Sehr gespannt.
Jawohl.
Genau. Katja Lange-Müller und Ernst Osterkamp, vielen Dank, dass Sie hier waren. Danke für dieses Gespräch.
Vielen Dank.
Fett zu sein ist kein Zeichen dafür, versagt zu haben, sagt die amerikanische Autorin Roxane Gay, deren Bücher wie Hunger in den USA große Bestseller waren und die sich nicht nur für einen anderen Blick auf den weiblichen Körper einsetzt, sondern für einen Feminismus jenseits der weißen Mittelklasse. Im Moment stellt sie ihre Bücher auch in Deutschland vor und Sieglinde Geisel hat Roxane Gay getroffen.
Roxane Gay wirkt entspannt und zugleich konzentriert, als wir uns in der Lobby ihres Hotels treffen. Denn Jetlag merkt man ihr nicht an. Gay macht als schwarze, bisexuelle und dicke Frau ganz andere Diskriminierungserfahrungen als die weißen Mittelstandsfrauen, die den Diskurs bestimmen. Mit ihrem Konzept von Bad Feminism hat sie vor 5 Jahren einen Nerv getroffen.
Wir sind alle Frauen, aber wir haben unterschiedliche Schwierigkeiten. Wir erleben Macht verschieden, je nachdem, in welcher Position wir uns befinden. Wir müssen nicht nur über Gender sprechen, sondern auch über Race, ethnische Zugehörigkeit, sexuelle Orientierung, Fähigkeit, Klasse, über alles, was uns zu denen macht, die wir sind.
Der Band Bad Feminist war ein Bestseller. Doch richtig berühmt wurde Roxane Gay erst mit Hunger. Die Entscheidung für das Buch fiel noch bevor Bad Feminist erschienen war.
Meine Agentin und ich sprachen über mein nächstes Sachbuch und ich sagte ihr im Scherz, worüber ich am wenigsten schreiben möchte, ist Fatness. Da begriff ich, dass ich gerade darüber schreiben sollte. Denn meiner Erfahrung nach sind gerade jene Dinge, vor denen ich am meisten Angst habe, intellektuell die ergiebigsten.
Bis 12 war Roxane Gay mager und hochgeschossen. Doch dann wurde sie Opfer einer Gruppenvergewaltigung in einer Waldhütte. 25 Jahre lang verschwieg sie dieses Trauma. Statt zu reden, begann sie zu essen. Ihr Buch hätte statt Hunger auch den Titel Scham tragen können. Denn dieses Wort zieht sich durch den ganzen Text.
Vieles davon begann mit Scham. Die Scham über das, was geschehen war, und die Unfähigkeit, darüber zu reden. Dann der Entschluss, dass ich mich größer mache, um mich zu schützen. Und dann die Scham, in einem dicken Körper zu leben. In Körpern ist viel Scham gebunden. Der Versuch, in einer Welt zu leben, die diese Geschichte nicht hören will.
Scham ist ein Gefühl, das uns verstummen lässt. Doch Roxane Gay spricht ganz offen über das, wofür sie sich schämt. Man kann sie ganz unbefangen danach befragen. Das liegt auch an ihrem Humor. Wie würde sie Scham definieren?
That's a good question.
Gute Frage. Ich habe noch nicht über eine Definition nachgedacht. Ich denke, Scham entsteht, wenn man das Gefühl hat, man sei ein Problem, obwohl man es nicht ist.
Deshalb ist Hunger keine private Geschichte. Roxane Gay verleiht all jenen eine Stimme, die in einem Körper leben müssen, der nicht der Norm entspricht.
Man muss natürlich mit den Zumutungen der Menschen umgehen, die glauben, sie müssten dir sagen, was sie über deinen Körper denken. Die Leute starren dich an. Du kannst sie flüstern sehen und du weißt genau, dass sie über dich sprechen. Entweder du findest einen Weg, damit fertig zu werden, oder du verlierst den Verstand.
Unsere Gesellschaft tut sich so schwer mit dicken Menschen, dass wir nicht einmal ein politisch korrektes Wort dafür haben. Auch ich zögere in unserem Gespräch manchmal aus Scheu vor diskriminierenden Wörtern. Roxane Gay wischt meine Bedenken hinweg. Sie benutzt das Wort Fat im Englischen ganz selbstverständlich.
Es ist besser als adipös, denn dieser medizinische Begriff impliziert, dass du ein Problem bist. Ich finde, Fat ist einfach zutreffend. Übergewichtig funktioniert nicht, denn es impliziert wiederum, dass es ein normales Gewicht gibt und man eine Fehlentwicklung ist, wenn man darüber liegt. Sprache ist wichtig. Und wenn man sie in Besitz nimmt, hilft das vielen Menschen zu fühlen, dass sie auf der Welt sein dürfen.
Das Schreiben von Hunger war für Roxane Gay geradezu eine Katharsis. Viele Dinge sieht sie jetzt klarer.
Es gibt die Vorstellung, dass man keinen Wert hat, wenn man dick ist, dass man kein Recht hat, ein Teil der Welt zu sein und für sich einzutreten, Meinungen zu haben, sich um sich selbst zu kümmern. Dass der dicke Körper ein Problem ist, das ich lösen muss. Das ist wirklich eine tiefsitzende kulturelle Programmierung. Glaube ich das wirklich? Oder hat man mir nur beigebracht, das zu glauben? Und wie kann ich aufhören, das zu glauben?
Roxane Gay hat einen unbestechlichen Blick für das Wesentliche, für das, was alle Menschen miteinander verbindet. Das Recht, in der Welt zu sein. Um nichts anderes geht es im Kampf gegen Diskriminierung.
Sieglinde Geisel traf die amerikanische Autorin Roxane Gay. Ihre Bücher Hunger und Bad Feminist sind bei BTB erschienen.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Tommy Wierincha ist einer der erfolgreichsten niederländischen Schriftsteller und über die hohe Qualität seines neuen Romans sind sich Kritiker und Leser einig, denn sie haben ihm einhellig den Bookspot Literaturpreis verliehen. Santa Rita ist der Titel des Buches und Martin Hahn hat es für uns gelesen und mit ihm bin ich jetzt in London verbunden. Hallo Martin Hahn.
Hallo.
Santa Rita spielt in einem abgelegenen niederländischen Dorf nahe an der deutschen Grenze, aber was ich so gelesen habe, mit ländlicher Idylle hat es nicht viel zu tun, oder?
Das ist richtig, ja. Also idyllisch ist da wenig, modern ist da auch wenig. Smartphones haben zwar Einzug gehalten, aber das war es dann schon. Sonst gibt es da Leere und Einsamkeit und Stillstand. Das spielt in einem Dorf namens Marienfeen und über das Dorf heißt es da Wölfe ja, Geldautomaten nein. Also die wurden wieder abgebaut, weil es zu wenig Umsatz gab. Diese Ödnis, die hat mich so ein bisschen an Gegen die Welt erinnert von Jan Brandt. Das war ein Roman aus dem Jahr 2011. Da ging es um das Leben in der deutschen Provinz. Und jetzt in Santa Rita, da folgen wir einem Niederländer namens Paul Krüsen. Der ist Ende 40 und der verkauft alte Militärutensilien aus NS- und DDR-Zeiten übers Internet. Auch an Neonazis, aber das stört ihn gar nicht so wirklich. Er geht mit einer sehr großen Akzeptanz durchs Leben, bis sein bester Freund brutal überfallen wird. Dann wappnet er sich mit Bibel und Pistole. Dieses Gottvertrauen und eine Walther P38 sollen ihm gegen die Ohnmacht helfen. Also das ist eine Geschichte über das Leben in der Peripherie.
Und ist es denn auch so eine Art Gesellschaftsroman über diejenigen, die am Rande stehen oder sich selbst als abgehängt empfinden?
Dann müssen wir vielleicht ganz kurz die Debatte anreißen, die immer beginnt, wenn es um die zerrissene Gesellschaft geht und den erstarkenden Nationalismus und Rechtspopulismus. Denn da landen wir immer ganz schnell bei den Labels Anywheres und Somewheres im Englischen. Also die einen, die Anywheres, die haben ja das Haus in Südfrankreich, sprechen Fremdsprachen und haben eine schillernde Biografie. Und die anderen, das sind die Daheimgebliebenen, wo es kaum noch Jobs gibt, die von der Globalisierung vergessen wurden. Und um die kümmert sich Virin Kha eben in seinem Roman, um die Somewheres, um die Verwurzelten, zu ihrem Nachteil Verwurzelten, muss man an der Stelle sagen. Und die sind sich dessen schon bewusst, die nehmen das wahr, wir hier das Dorf und da draußen die Welt. Das ist so eine Thematik, die treibt Virin Kha auch schon länger um, glaube ich, schon in Dies sind die Namen. Das war der Roman, der zuletzt von ihm auf Deutsch erschienen war. Da auch ging es schon um Abgehängte, Vergessene und um ja, krankmachende Einsamkeit.
Und versucht er denn auch Antworten oder eine Antwort zumindest darauf zu finden, warum so viele Abgehängte oder Somewheres, wie Sie sagen, sich von rechten Parteien verführen lassen?
Zumindest nicht vordergründig. Also wir lernen schon, dieser Paul, der pflegt Weltkriegsklischees und die Russen heißen bei ihm Ivan und hinter Einbrüchen, da werden Polen vermutet. Aber der Autor hat hier großes Fingerspitzengefühl. Also er macht aus seiner Hauptfigur keinen glatzköpfigen Dorfnazi. Denn als dieser Paul, als der Freund von diesem Paul überfallen wird, da verdächtigt er dann doch einen anderen Holländer und keinen Ausländer. Also Virin Kha hat kein Interesse an eindimensionalen Charakteren, aber ein großes Interesse zu untersuchen, was diese Globalisierung mit Verlierern auf dem Land macht. Also die Welt passiert diesen Menschen einfach. Sie reagieren auf Angebote. Mal ist das ein Handy, mal auch eine Frau. Einem Dorfbewohner wird eine chinesische Frau angeboten zur Heirat und da sagt er nicht nein und heiratet die. Und wenig später, da führen die chinesischen Familien die beiden Restaurants im Ort und sind das Fenster zur Welt.
Jetzt ist Tommy Wierincha ja einer der erfolgreichsten Autoren der Niederlande. Woran liegt denn das? Haben Sie das in dem Buch auch wieder lesen können, was ihn ausmacht, was seinen Erfolg bestimmt?
Ja, das ist unheimlich erfolgreich. Also mit Preisen überschüttet, hat er Drehbücher geschrieben und Hörbücher und Kolumnen für Zeitungen. Ich glaube, das liegt daran, dass er ein großes Händchen für Themen hat, die an den Zeitgeist andocken, aber ohne sich da direkt drüber zu legen, ohne den Zeitgeist nachzuplappern. Er schreibt auch eine sehr kraftvolle, sehr dichte Prosa, sehr klug, ohne den Leser dumm zurückzulassen. Also man fühlt sich selber immer recht klug, wenn man seine Romane liest. Und er verwebt in seinen Romanen große Symbolik virtuos mit dem Plot. Und das macht er aber ohne Klang und Rhythmus der Sprache aus dem Blick zu verlieren. Also ich habe das Gefühl, Wieringa schreibt nicht, er komponiert. Und dazu kommt in Santa Rita, dass er auch nie verurteilt. Also mit ganz großem Einfühlungsvermögen und ganz ohne Arroganz widmet er sich den Leuten auf dem Land hier, Leuten, wie er sagt, die ihr Bestes tun, um ihre Sehnsuchten, ihren Möglichkeiten in Einklang zu bringen. Das erklärt vielleicht nicht, warum jemand bei uns AfD wählt, aber das erklärt sehr nuancenreich, was unsere Welt, unsere Gesellschaft momentan auseinandertreibt. Es ist ein recht unaufgeregtes, aber ein sehr kluges Buch.
Martin Hahn über den neuen Roman von Tommy Wierincha. Santa Rita ist der Titel aus dem Niederländischen, übersetzt von Bettina Bach. Und erschienen ist das Buch beim Hansa Verlag und es kostet 22 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Found Poetry.
Ein poetisches Fundstück präsentiert heute im Lyriksommer von Deutschlandfunk Kultur der österreichische Schriftsteller Clemens J. Setz. Diesmal hat er für uns bei Wikipedia gestöbert und ist dabei auf einen großen Denker des 18. und beginnenden 19. Jahrhunderts gestoßen.
Charles Fourier. Am 10. Oktober 1837 starb Fourier in Paris in seiner Wohnung, die er, wie alle anderen zuvor, in ein Gewächshaus voller Blumen und Pflanzen verwandelt hatte. Wikipedia. Charles Fourier, Gesellschaftstheoretiker und Frühsozialist. Jeden Tag stellte er eine andere Blume auf seinen Balkon. Die Damen der Nachbarschaft trafen sich dort und bewunderten die Blüten. Als Fourier einmal vergaß, eine Blume auf den Balkon zu stellen und draußen die ratlos versammelte Gruppe bemerkte, trat er auf den Balkon und hielt eine Ansprache. »Meine Damen, entschuldigen Sie das Ausbleiben der heutigen Blume. Wichtige Angelegenheiten haben mich in Anspruch genommen, aber ich kann Ihnen versichern, mehrere neue Blumen sind bereits dabei, ihre Köpfe zu öffnen.«
Ein lyrisches Echo auf den französischen Gesellschaftstheoretiker und Blumenfreund Charles Fourier, verdichtet von Clemens Setz. Von ihm ist zuletzt im Surkamp Verlag der Erzählungenband Der Trost runder Dinge erschienen. Klassiker nochmal zu lesen, das kann besonders in Krisenzeiten lohnend sein. Also nochmal nachschauen, was große Denker in vielleicht vergleichbaren Situationen zu Papier gebracht haben. Gerade erst hatte es sicher auch aus diesem Grund ein 50 Jahre alter Vorlesungstext von Theodor W. Adorno in den letzten Wochen auf die Bestsellerliste geschafft. Wir haben uns jetzt mit Blick auf den brennenden Regenwald in Brasilien gefragt, welches Buch wir dazu nochmal aufschlagen könnten, und sind auf den französischen Ethnologen Claude Lévi Strauss gekommen. Der brach 1935 mit seiner damaligen Frau Dina Dreyfus zur ersten seiner ausgedehnten Brasilienreisen auf. 1939 war dann die letzte. Erst 15 Jahre später setzte er sich an die Niederschrift seines Reiseberichts, der unter dem Titel Traurige Tropenwelt berühmt wurde und bis heute eigentlich ein Klassiker der Ethnologie ist. Mein Kollege René Agiga, Philosoph und Redakteur in der Literaturredaktion von Deutschlandfunk Kultur, hat das Buch nochmal für uns aufgeschlagen. Stand der Band sofort prominent und auffindbar bei Ihnen im Regal, oder wie ist so Ihr Verhältnis zu Lévi-Strauss?
Der Band stand prominent und sofort auffindbar in meinem Regal, aber ungelesen. Das ist das Interessante. Also Sie haben mich jetzt gerade ein bisschen zu schmeichelhaft als Philosophen auch bezeichnet. Ich habe das mal studiert und ich habe deshalb auch tatsächlich viel Lévi-Strauss gelesen vor vielen, vielen Jahren, aber eher Titel, die so reizende Überschriften haben wie die elementaren Strukturen der Verwandtschaft oder strukturale Anthropologie oder auch das wilde Denken oder so. Das sind lauter Bücher und Aufsätze, Forschungsaufsätze von Lévi-Strauss, die eher den Akzent auf dem Theoretischen haben und die ihn eher ausweisen als einen der zentralen oder maßgeblichen Mitbegründer des Strukturalismus. Und Strukturalismus ist eben eine Art zu denken, die sich in den 40er, 50er, 60er Jahren ausgebreitet hat in eigentlich allen Humanwissenschaften, nicht nur Frankreich, sondern auch mit internationalen Auswirkungen und nicht zuletzt auf auch heute klassische Autoren wie, sagen wir mal, Deleuze, Derrida, Foucault, mit denen ich jetzt mehr Zeit verbracht habe als mit Lévi-Strauss. Foucault, ein Mensch, der sich als Ethnologe der eigenen Kultur bezeichnet hat und insofern eine Art von Erbe von Lévi-Strauss ist. So, dieses traurige Tropen nun von Lévi-Strauss ist halt nicht einfach ein theoretisches oder philosophisches Buch. Man könnte sagen, eher im Gegenteil. Das ist ein Reisebericht, der überquillt vor Opulenz, vor Reichtum, vor Beobachtungen, vor Alltäglichem und so weiter. Und ich, wenn ich da jetzt eingetaucht bin in den letzten, ehrlich gesagt, Nächten, hatte nicht zuletzt Mühe, mich da zu orientieren. Und je länger ich da so durchstreifte durch dieses große barocke Buch, desto mehr hatte ich das Gefühl, dass ich da durchstreifend mich so ähnlich fühle, wie Lévi-Strauss sich gefühlt haben mag, als er durch den Urwald streifte. Also jedenfalls ist es so ein seltsames Hin und Her zwischen Faszination an Details, sich festhalten an bestimmten Punkten, wo man das Gefühl hat, man kriegt jetzt mal einen Überblick oder so, und dann, naja, einfach weitermachen irgendwann.
Und wie schaut er denn jetzt auf den Regenwald? Wie streift er da durchs Amazonasgebiet?
Ja, ich glaube, wenn man das auf eine einzige Formel bringen möchte, dann pendelt das auch zwischen Chaos, Wirrnis, Unordnung einerseits und andererseits eben Strukturen. Ich würde ganz gerne einfach mal ein Zitat aus dem Geröll dieser 400 Seiten rausgreifen und vorlesen. Das geht so: Zwischen dem Wald, den ich nun auf der Suche nach den Tupi-Kawahib eindrang, das ist ein Volksstamm, und dem Wald in unserer Breiten besteht ein so großer Unterschied, dass ich kaum Worte finde, sie zu beschreiben. Also das ist irgendwo in der Mitte des Buches, und man hat Lévi-Strauss schon kennengelernt als einen der größten sprachlichen Meister, die man sich denken kann, eben auf dem Niveau von in Deutschland Adorno oder Thomas Mann. Und er findet keine Worte, sie zu beschreiben. Absatz. Von außen gesehen gleicht der amazonische Urwald einer Anhäufung erstarrter Blasen, einem Turm grüner Schwellungen. Es hat den Anschein, als litte die Flusslandschaft allenthalben unter einer pathologischen Störung, also wegen der Schwellungen. Doch sobald man die Haut durchsticht und ins Innere dringt, verändert sich alles. Von hier aus gesehen erscheint diese wirre Masse als ein monumentales Universum. Der Wald ist keine irdische Unordnung mehr, eher könnte man ihn für die neue Welt irgendeines Planeten halten, ebenso reich wie die unsere, die an ihre Stelle getreten war. Zitat Ende. Also was man hier unter vielem anderen spürt, ist, dass dieses Ich, Lévi-Strauss, das da durch den Wald reist, erstmal erschlagen ist von einer Art von Unordnung oder überwältigt, könnte man sagen, fasziniert auch. Und aber sofort auch der Versuch, Ordnung und eben Struktur da rein zu bringen. Und ich finde auch ganz interessant, dass man merkt, wie er sich selbst und das durch das ganze Buch hindurch sich selbst da reinschreibt in diesen Reiseversuch.
Und wie geht ihm das, wenn er den Menschen begegnet? Schaut er da ähnlich irritiert oder, ja, weiß gar nicht, wie man das nennen soll, da drauf?
Ja, also eines der Kennzeichen seines Blicks auf den Menschen dort ist, dass er sieht, dass in der Welt dieses Amazonasgebietes mindestens der Anschein herrscht, dass eine richtige Trennung zwischen den Lebewesen, zwischen Tieren, Pflanzen, Menschen möglicherweise gar nicht da ist. Also dass man da noch so eine Einheit von unterschiedlichen Lebewesen antrifft. Bei ihm weckt das sofort Assoziationen an bestimmte Bilder aus dem 16. Jahrhundert. Lévi-Strauss ist eben auch ein totaler Bildungsbürger, sehr kunstsinnig und so weiter. Und der denkt dann gleich an Bruegel, wenn er diese Einheit von Pflanzen, Tieren, Menschen sieht. Und eine andere Sache, die man natürlich, das ist ganz klar, bei ihm immer wieder sieht, wenn er Gruppen von Menschen beschreibt, ist, dass er einerseits die Distanz zwischen ihm und denen beschreibt und andererseits eben versucht, Ordnungsstrukturen zu erkennen. Dafür nenne ich jetzt auch mal kurz ein Beispiel in einem kreisförmigen Dorf eines Volkes namens Borobo. Dieses kreisförmige Dorf ist unterteilt in zwei Hälften. Und interessanterweise dürfen die Männer und Frauen nur dann heiraten, wenn sie einen Partner aus der jeweils anderen Hälfte sich als Gatten nehmen. Und besonders da in diesem Dorf ist auch, dass die Männer es sind, die wechseln müssen. Also die Frauen bleiben dort, wo sie herkommen. Die Männer müssen in die andere Hälfte wechseln, sodass man eigentlich durch die Heiratspraxis eigentlich ein stetiges Durchkreuzen dieser zwei Gruppen innerhalb dieses Volkes hat. Und auch, kann man vielleicht sagen, eine recht starke Position zunächst mal der Frauen, weil die Männer, ich will jetzt nicht sagen heimatlos sind, aber sich tatsächlich mit so einer eingebauten Sehnsucht nach ihrer Herkunft heiraten und das dann auch immer wieder praktizieren. Also ganz interessant, wie er in diesem Dorf, durch diese Hälftenlogik eigentlich so eine 0-1-Logik da erkennt, die kennzeichnet eben für die jetzt schon ein paar Mal genannte Logik und Denkweise des Strukturalismus.
Und wie ist das jetzt, wenn man heute auf diesen Text schaut, das Buch nochmal zur Hand nimmt, ist ja doch ein recht großer Abstand. 1935 war er da, jetzt haben wir 2019.
Also das eine habe ich schon gesagt, ich bin zunächst mal vollkommen hingegeben dieser Opulenz dieses Textes. Das ist was anderes, wenn man Zusammenfassungen oder Erzählungen oder sowas liest, man muss das mal erleben. Das Zweite, was mir sehr aufgefallen ist, ist, dass nicht zuletzt durch dieses erkennbare Ich, das da vorkommt, dieses Reise-Ich, das nebenbei gesagt seine Gattin, die Sie vorhin erwähnt haben, ausspart. Die ist mitgereist, aber die wird nicht mehr erwähnt. Aber durch dieses Ich wird ganz deutlich die Distanz, Differenz, auch die prekäre ständige Begegnung mit den Leuten im Amazonasgebiet, das finde ich sehr ergreifend. Und was total klar wird, ist, das ist ein System, ist eine Welt. Also er dringt ein in eine Welt. Und nichts weniger als eine Welt. Und das, wenn ich das jetzt heute lese, wenn wir das heute lesen, macht das einfach nochmal, unterstreicht das nochmal, was da kaputt geht, wenn da hunderte, aberhunderte Quadratkilometer brennen im Augenblick, dass da nicht einfach nur Bäume brennen, sondern eben nicht weniger als eine Welt brennt und verschwindet. Und dies macht die Lektüre dann doch am Ende zu einer traurigen Lektüre, obwohl dieses Buch an sich schon traurig ist. Es heißt ja traurige Tropen und ist durchzogen von einer schier endlosen Melancholie, diese Welt betrachtend, und die, je länger man liest, schlägt um in so eine, bei mir jedenfalls, in so eine Frage wie, naja, was denn jetzt tun? Also man kann ja nicht nur traurig sein.
Also offenbar eine anregende Lektüre. René Ragiga las einen Klassiker nochmal neu für uns. Vielen Dank. Und wer jetzt selbst nochmal nachlesen will, Traurige Tropen von Claude Lévi-Strauss ist als Taschenbuch im Suhrkamp Verlag erschienen.